Der Predigtext für diesen Morgen steht in Epheser 1, die Verse 8b bis 10. In aller Weisheit und Klugheit hat Gott uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Zum Gebet darf ich Sie bitten, soweit möglich aufzustehen. Herr Jesus Christus, dir wollen wir dir ganz herzlich danken für diesen Morgen, an dem wir uns versammeln können, um auf dein Wort zu hören, für deine Bewahrung und Leitung in der vergangenen Woche, für deine unvorstellbar große Liebe zu uns, für das neue, ewige Leben, das du gibst, für die Geschwister im Glauben, die du uns zur Seite gestellt hast, und für die Verheißungen, die du uns gegeben hast, aber auch für die Dinge, die uns Mühe und Not machen in unserem Alltag. Wir sind in deiner Hand, dir gilt unser Vertrauen. Du hast einen Plan für unser Leben und vergib uns, wo wir dir nicht vertraut haben und unsere eigenen Wege gegangen sind. Reinige unser Herz und unseren Sinn, richte uns neu aus auf dich und auf deinen Willen für unser Leben. Wir bitten dich heute Morgen ganz besonders um deinen Segen für die, die krank und schwach sind und nicht hier sein können. Wir bitten dich ganz herzlich um deinen Segen für diese Stunde und Andreas Schäfer, der uns dein Wort auslegt. Wir loben und preisen dich, Herr Jesus. Amen.
Amen. Ja, ganz herzlichen Dank auch gerade für dieses Chorlied, dass wir da so ein bisschen mitbekommen haben von der Dynamik bis ins Musikalische hinein unserer Kurzbibelschule, bei der wir das Thema hatten, immer schon da, Jesus im Alten Testament. Heute Morgen dieses Wort aus dem Epheserbrief aus Kapitel 1, das wir gehört haben aus den Versen 8b, 9 und 10. In aller Weisheit und Klugheit hat Gott uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Dieser kleine Abschnitt gehört ja in dieses große Jesuslied hinein, was wir jetzt schon stückchenweise miteinander gelesen haben. Wir haben nachgedacht über Gottes Segen, über Gottes Erwählung, über Gottes Erlösung, kommen heute zu Gottes Plan und wollen am kommenden Wochenende dann natürlich auch noch nachdenken über Gottes Erbe und Gottes Geist. Passt glücklicherweise auch gerade noch zum Pfingstfest am kommenden Wochenende. Dieser Text heute, den wir heute vor uns haben, mit diesem Plan Gottes, der löst unter vielen unter uns ganz extreme Reaktionen aus. Das erlebe ich immer wieder. Die einen, die kriegen fast verklärte Augen, wenn sie Epheser 1, 8b, 9 und 10 lesen, nicht wahr? Die sagen, Mensch, das ist das Geheimnis Gottes. Da tut er uns seinen Willen kund, das ist sein Plan. Schau mal, wie er geplant hat und durchdacht hat. Und das ist für sie mehr oder weniger fast die Mitte des ganzen Universums. Und die anderen, die denselben Text lesen, die stehen vor diesem Setzi und sagen, hat das irgendetwas mit meinem Leben in der nächsten Woche zu tun? Also genau die beiden Verse, die zweieinhalb Verse, die wir haben. Und so extrem können die Reaktionen auf diesen Satz sein. Auf der einen Seite vibriert förmlich der ganze geistliche Mensch und auf der anderen Seite fragt man sich, was soll das jetzt? Was mache ich damit? In meiner Lage, in meiner Not, in meinem Alltag, in den nächsten Schritten, die mit mir Jesus gerne gehen möchte. Und um sozusagen diese zweigeteilte Reaktionsschiene ein bisschen zu bündeln, nehmen wir heute Morgen, indem wir den Text angehen, auch so zwei Hälften. Wir wollen so einen großen Teil A mal angehen, wo wir Paulus verstehen wollen. Paulus, was sagst du da eigentlich in diesen ganzen Begriffen, die in diesen zweieinhalb Versen vorkommen? Und ich möchte das unter den Stichworten Insider-Tipp, Bauzeitenplan und vierte Komponente abhandeln. Ich erkläre Ihnen das gleich noch. Ja? Und dann im Teil B die schlichte Frage beantworten, zu versuchen zu beantworten, Paulus, warum? Warum sagst du uns das überhaupt? Was soll das, dass du uns das mitteilst? Oder vielmehr noch besser gesagt, dass Gott das uns durch dich mitteilt. Was ist der Sinn dieses Liedes? Was ist der Sinn, dass wir informiert werden über Gottes Plan? So wollen wir mal versuchen, das heute Morgen ein wenig anzugehen. Paulus teilt uns mit, Gott lässt etwas wissen. Gott gibt etwas zu erkennen. Und das, was er zu erkennen gibt, das tut er, so heißt es in Vers 8b, in aller Weisheit und Klugheit. Dieser Vers 8b, der wird bei den einen Bibelübersetzungen zu dem Thema des letzten Sonntags zugeschlagen. Dann sind wir es, die aufgrund unserer Erlösung zur Weisheit und Klugheit gekommen sind. Oder eben, wie wir es heute Morgen tun, es wird zum Vers 9 und 10 zugeschlagen. Dass nämlich Gott sein Programm, wie er uns das hat wissen lassen, was er uns hat wissen lassen wollen, das hat er in aller Weisheit und Klugheit getan. Er hat es, man könnte sagen, mit einer guten, hervorragenden Pädagogik getan. Er hat das, was er uns wissen lassen möchte, nicht einfach auf den Tresen geknallt und sagt, das sollst du wissen, da nimm's und jetzt geh. Sondern er hat das, was er uns wissen lassen möchte, eingepackt in die Offenbarungsgeschichte seines Wortes der Bibel. Das ist ja das Faszinosum derer, die jetzt mit mir schon Jahre und Jahrzehnte die Bibel lesen. Und anhand dieser Offenbarungsgeschichte der Bibel nachvollziehen können, wie viel Weisheit und wie viel Klugheit Gott uns das offenbart, was ihm wichtig ist, dass wir es wissen. Gottes Weisheit und Klugheit in der biblischen Offenbarung. Einmal erkennbar, dass es in Etappen geht, dass es so Stück für Stück kommt. Und dass wir diese Etappen nachvollziehen können. Gerade wir, die wir jetzt schon auf Jahrtausende zurück können, können diese Etappen der Geschichte Gottes merken. Aber auch darin in Weisheit und Klugheit, dass er uns das Stück für Stück immer klarer sehen lässt, was die eigentlichen, wesentlichen, leitenden, zielführenden Gedanken dieses Gottes sind. Auch da in aller Weisheit und Klugheit. Deswegen kann der Apostel Paulus sagen, Kolosser 1 oder Römer 16, bestimmte Gedanken unseres Gottes waren zu bestimmten Zeiten nicht offenbart. Heißt nicht, dass sie schon da waren. Natürlich waren die da. Der Plan lag fest. Heißt nicht, dass sie nicht im Wort Gottes sind. Natürlich sind sie im Wort Gottes. Aber sie waren noch nicht geoffenbart. Uns waren noch nicht die Augen dafür geöffnet. Wir konnten das noch gar nicht verstehen und sehen. Erst zu ganz bestimmten Zeiten offenbart Gott ganz bestimmte Wahrheiten, die ihm dann jetzt auch wichtig sind. In aller Weisheit und Klugheit hat Gott uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens. Darum geht es. Und das passt ja genau auch zur Kurzbibelschule dazu, die wir hatten, nicht wahr? Immer schon da. Jesus im Alten Testament war unser Thema. Und wir haben ja gestaunt, eben darüber gestaunt, wie dieser Gott Konturen kriegt, wie Jesus Christus immer deutlicher wird in diesem faszinierenden Themenbereich des Alten Testamentes. Das fängt doch schon ganz vorne an. Das fängt doch schon bei Kain und Abel an. Ja, noch davor, bei Adam und Eva geht's schon los, wovon dieser Schlange die Rede ist, die da in diese Verse da hineinsticht und der andere zertritt ihr den Kopf als ein Bild für das Messias-Handeln des Sohnes Gottes. Oder wir reden von dem besser redenden Blut Abels. Oder wir betrachten die Treue des Henoch. Oder wir schauen den Glauben des Noah an. Oder wir gucken, wie Gott mit Abraham, Isaak und Jakob gehandelt hat. Überall blitzt Jesus durch, wird's immer klarer, um wen es eigentlich im Letzten geht. Um den von Gott sich vorgenommenen, in Christus vorgenommenen Plan, den er durch den Christus zum Christus hin erfüllen wird. Also, in Christus vorgenommen, durch Christus erfüllt, damit alles wieder auf den Christus zuläuft. Und das lässt uns Gott in aller Weisheit und Klugheit wissen. Und dann stehen wir im Alten Testament vom Psalm 2 und hören von dieser Präexistenz des Sohnes Gottes. Da stehen wir im Alten Testament staunend vor dem 110. Psalm, erfahren von dieser Herrschaft des Sohnes Gottes. Da lesen wir im Propheten Jesaja, es ist zu wenig, dass du zu den Kindern Israel der Messias bist. Ich habe dich auch zu den Heiden gesandt. Da haben wir in diesen Tagen gemeinsam Jona gelesen und begreifen, Gott hat ein großes Interesse an dieser riesengroßen Stadt. Er faltet seinen Plan, in den alle mit eingeschlossen sind. Das ist das, was Gott uns mitteilt, in aller Weisheit und Klugheit. Hat er was wissen lassen? Das Geheimnis. Das ist ein Spezialausdruck bei Paulus. Da kommt er bei Paulus, gerade auch im Epheserbrief, relativ häufig vor. Gott hat uns ein Geheimnis wissen lassen, ein Mysterion. Etwas Mysteriöses, da haben wir das Wort ja dann auch dann als Fachwort in die deutsche Sprache übernommen. Und manche denken beim Stichwort Mysterion, Geheimnis, ein bisschen falsch. Die denken so, wenn was geheimnisvoll ist und wenn Gott uns ein Geheimnis wissen lässt, dann ist das so nach dem Motto, psst, ich habe dir was zu sagen, aber nur für dich. Ganz Speziallehre, ganz geheimnisvoll, nur für einen kleinen, elitären, ausgewählten Kreis und alle anderen bitte weghören. So meinen sie, so wäre der Begriff Geheimnis zu verstehen. Aber sie wissen, mit dem Geheimnis, das ist ja oft ganz anders. Auch gerade mit diesen berühmten Insider-Tipps. Also, Nochmal zurück, schon ein paar Wochen her, da war ich mit meiner Frau ja für ein paar Tage auf Korsika und an einem Tag haben wir auch dann so eine kleine Fahrt gemacht in verschiedene Dörfer da, in diese korsischen Dörfer hinein, haben so eine schöne Tour überlegt und kamen an ein unglaublich schönes, kleines, originelles Dorf und fanden das wunderschön da oben und tatsächlich, da war auch so ein kleiner Laden, so einen kleinen korsischen Laden, den haben wir natürlich dann gestürmt und entsprechend da dann unser Gepäck am Flughafen dann an den Rand gebracht und das alles dann da erworben, was wir meinten, dann brauchen zu sollen und kommen aus diesem Geschäft wieder raus, wo wir dachten, wir wären die Ersten, die das entdeckt haben. Und plötzlich sehen wir da rechts neben dem Geschäft eine riesengroße Tafel, empfohlen von GeoGuide. Verstehen Sie, das war ein Insider-Tipp. Ein Insider-Tipp, den etwa 100 bis 150.000 Menschen wussten, aber war ganz geheimnisvoll. Und manche denken so nicht wahr, das ist was ganz Geheimnisvolles. Dabei ist das Geheimnis etwas, was nur nicht von mir gewusst werden kann. Geheimnis heißt im Neuen Testament, da kommst du nicht drauf. Geheimnis heißt im Neuen Testament, das muss dir gesagt werden. Auf so eine geniale Idee kämst du nie. Und er macht es jetzt offenbar. Geheimnis ist genau das Gegenteil von Geheimlehre, nämlich im Sinn, jetzt ist es offenbar. Gott sagt es uns. Er sagt es der Gemeinde, er sagt es der Welt, er sagt es auch der unsichtbaren Welt, sowohl der negativen als auch der positiven Seite, was er vorhat zu tun. Er hat einen ganz bestimmten Willen, an dem sein Herz dranhängt, was er sich in und mit Christus vorgenommen hat zu tun. Und das macht er offenbar. Kein Insider-Tipp nur für wenige, sondern offenbar für alle. Fragen wir weiter, Paulus, wie soll das jetzt denn aussehen? Es soll so aussehen, sagt Paulus, dass Gott sich eine Planung vorgenommen hat, die er in Christus zum Ziel führen will. Gott hat eine Planung sich vorgenommen. Das ist etwas, was ganz wichtig ist für das Denken von Christen. Das gibt uns ein total anderes Weltverständnis. Dass wir nicht faktisch als Zufallsprodukt so langsam uns nach vorne tasten und mal so gucken, was kommt denn morgen und übermorgen, was bringen die nächsten Zeitabschnitte, sondern dass wir vom Neuen Testament her, insbesondere vom Apostel Paulus her, wissen, da gibt es einen Plan in der Hand unseres Gottes. Der hat eine Akte in der Welt, über die Welt in der Hand, nicht nur für uns persönlich, sondern für das gesamte Universum. Und diese Akte, die führt er aus. Das hebt nach dem Denken der Christen die Eigenverantwortlichkeit und den freien Willen und die Persönlichkeit in keiner Weise auf, auch wenn das schwer für uns zu denken ist. Das gehört zusammen. Aber es gibt diesen Plan. Da arbeitet einer nach Plan, nicht nach Notfallplan. Da hat einer etwas sich vorgenommen, planmäßig, planentsprechend, planzentriert. Ich habe einmal miterlebt, als ich das dann darüber gepredigt habe im Bereich der neuen Bundesländer, da kam das gar nicht gut an, denn da ist der Plan natürlich negativ vorherbestimmt, nicht wahr? Da war die Sache mit der Planerfüllung ja immer ein großer Witz. Aber das ist was anderes gemeint natürlich im Neuen Testament, wenn von dem Plan die Rede ist, den Gott sich in Jesus vorgenommen hat. Der Plan, der steht und der wird ausgeführt. Er hat in sein Wohlgefallen diesen Plan gestellt. Wie macht er das? In diesem Vers heißt es, um ihn auszuführen, wenn die Zeiten erfüllt wären. Das ist ein bisschen schwierig zu übersetzen. Da taucht zum einen das Wort von der Ökonomie, von der Verwaltung oder von der Abwicklung oder von der Umsetzung, von der Realisierung auf und das Wort von der Fülle der Zeiten. Diesen Plan, den Gott sich vorgenommen hat, sagt der Apostel Paulus, den will er bei der Durchführung der Zeitenfülle hinkriegen. Bei der Durchführung der Zeitenfülle. Ganz bestimmte Heilsabschnitte, Ökonomien hat er sich vorgenommen, so dieser Fachausdruck. Meint aber nicht nur Verwaltung, sondern meint jetzt Umsetzung. Er setzt diesen Plan um, damit er zur Zeitenfülle kommt. Die Zeitenfülle ist das Ziel dieser ganzen Zeitabschnitte, zu dem Gott in Jesus Christus hinkommen möchte. Sehen Sie, gerade letzte Woche ist mir das nochmal richtig klar geworden, wie man sich das vorstellen kann. Am vergangenen Freitag hatte ich plötzlich morgens den Bauzeitenplan für den Anbau der Langensteinbacher Höhe auf dem Tisch. Nicht nur diese grobe Schätzung, die wir da immer so rumgeeiert haben, sondern jetzt kommt der richtig offizielle Bauzeitenplan. Ein riesengroßes Blatt Papier, auf dem die ganzen Gewerke aufgeteilt sind, die genau ihre Arbeitstage zugewiesen bekommen, von nächster Woche übrigens an, bis eben dann systematisch durchlaufen in den Dezember hinein. Ein Ding nach dem anderen. Und nach diesem Bauzeitenplan kriegen die ihre Verträge. Und an diesen Bauzeitenplan müssen sie sich halten. Und diesen Bauzeitenplan wollen wir operieren. Nach diesem Bauzeitenplan läuft das ganze Leben da hinten nach ab in den nächsten Monaten. Das ist eine ganz klare Vorgabe. Farbbalken für jedes Gewerke, für jede einzelne Tat, die da durchläuft. Ein riesengroßer Plan. Sehen Sie, das ist es. Gott hat sich was vorgenommen. Er hat sich etwas vorgenommen. Und dazu braucht er einen Bauzeitenplan. Und er braucht ganz unterschiedliche Gewerke. Die müssen sauber ineinander greifen. Das muss genau stimmen. Und wenn wir das schon halbwegs hinkriegen, wie viel mehr dann unser himmlischer Herrscher das ganz genau hinkriegt, dass der himmlische Gewerkeplan sauber abläuft und einer nach dem anderen seine Aufgabe erfüllt, damit er mit seinem Plan zu seinem Ziel, zu seiner Zeit kommt und die Fülle der Zeiten erreicht wird. Er will fertig werden. Der will Einweihung feiern, im Bild zu sprechen. Der will dem ganzen Ding zu einem ganz bestimmten Ziel kommen. Nun kennen wir ja aus der Bibelsprache dieses Wort von der Zeitenfülle auch nochmal in anderen Zusammenhängen. Wir kennen es ja auch im weihnachtlichen Kontext. Erinnern Sie sich, Galater 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das war ja auch so eine erste Konzentration der Zeiten. Oder wir wissen um den Zeitpunkt von Kreuz und Auferstehung, der faktisch die Mittel freigesetzt hat zur Umsetzung des Planes. Was hier gemeint ist allerdings, meint das Ziel dieser ganzen Planung. Wenn Gott mit diesem ganzen wunderbaren himmlischen Bauzeitenplan zu seinem ganz konkreten Ziel gekommen ist. Wer das in seinem Kopf hat, wer das weiß, der versteht auch die Bibel anders. Der begreift, dass Gott innerhalb dieser biblischen Offenbarungsgeschichte in seinem Bauzeitenplan völlig unterschiedliche Gewerke zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit unterschiedlichen Aufgaben an die Arbeit gestellt hat. Man kann das ja nochmal an einem anderen Bild deutlich machen. Also gehen wir nochmal nach Korsika. Andere Länder, andere Sitten. Den Satz kennen wir ja. Es ist ja schon ein bisschen eigenartig, was da so abgeht, so am Anfang des dritten Jahrtausends. Da fahren sie also auf netten Dorfstraßen und kleinen Sträßchen da durch die Macchia da hindurch und plötzlich kommen sie an einem Gartenzaun vorbei und denken, huch, da ist was schiefgelaufen. Hängt mich ganz dezent über diesem Gartenzaun ein Wildschweinfell mit einem entsprechenden Schädel noch dran. Sieht ein bisschen abstrus aus, dieses Fell da, ne, dieser kleine Schädel, der sie da anguckt. Aber das ist so ihre Art, so ihre Trophäen da noch über den Zaun zu hängen. Unmöglich sieht das aus. Immer wieder diese verzottelten Wildschweinfälle mit diesem vor sich hin trockenden kleinen Schädel, der da eben so damit da dran hängt. Aber das ist so ihre Art. Wir würden das überhaupt nicht machen. Ganz andere Sitten. Und das, was schon in der Weise gilt, gilt ja noch viel stärker im Denken von andere Zeiten, andere Sitten. Und das, was für andere Zeiten, andere Sitten gilt, gilt jetzt heilsgeschichtlich auch. Gott gebraucht ganz bestimmte Gewerke in ganz bestimmten Zeiten. Und wir staunen manchmal dafür, was er da alles eingebaut hat. Im Lauf seines Gewerkeplans, seiner Heilsumsetzung. Da waren ganz unterschiedliche Heilsökonomien dabei. Die Zeit der Urväter, die Zeit der Patriarchen, die Zeit der babylonischen Sprachenverwirrung, die Zeit nach unter Mose, die Zeit der Könige, ganz unterschiedliche Arten mit ganz unterschiedlichen Gewerken. Aber jeder kam mit seinem Abschnitt zu dem Ziel, das Gott ihm vorgegeben hat. Und auch zukünftig wird es noch eine ganze Reihe von solchen Gewerken geben. Und wir sind nicht die Ratgeber Gottes, als ob wir wüssten, wie das alles aussieht. Sehen Sie, selbst beim Lahö-Bauzeitenplan, den ich ja in Anführungszeichen eigentlich kennen müsste, muss ich ab und zu mal nachgucken, was haben die vor, wann zu machen? Wer ist das? Wer steckt hinter diesem Namen dahinter? Welche Firma soll das sein? Was wollen da hinten produzieren? Das heißt, der Bauzeitenplan muss dann auch wieder geoffenbart, erklärt, deutlich werden, auch in kommenden Zeiten, wie Gott diesen Plan zu seinem Ziel bringt. Also, kein Insider-Tipp, ganz offenbar. Klarer Bauzeitenplan, aber jetzt ist doch die Frage, was ist denn das Ziel von diesem ganzen Bauzeitenplan? Und sehen Sie, wer das Lied in Epheser 1 liest, der hat drei Komponenten normalerweise. Drei Komponenten. Die erste Komponente ist Gott, Gott der Vater. An den ist das Lied gerichtet. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist die Zielschiene des gesamten Lobpreises und der gesamten Herrlichkeit. Die zweite Komponente ist natürlich Jesus. Wir haben gesagt, es ist ein Jesuslied. In ihm, in ihm, in ihm. Das ist wie der rote Faden durch das ganze Lied aus Epheser 1. Und die dritte Komponente, das waren wir. Wir. Das heißt, er hat uns gesegnet. Er hat uns erwählt. Er hat uns vorherbestimmt. Wir sind zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Wir haben die Erlösung durch sein Blut. Das waren die drei Komponenten. Gott, der Vater, Jesus in ihm und wir, die wir sozusagen das alles bekommen und geschenkt bekommen haben. Und jetzt taucht in Kapitel 1, Vers 9 plötzlich in Anführungszeichen, eine vierte Komponente auf. Nämlich, dieser Sohn hat mit dem Vater einen Plan gefasst, nachdem es heißt, dass alles zusammengefasst wird in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Plötzlich taucht eine vierte Komponente auf. Es geht gar nicht mehr nur um Gott und um Jesus und uns, sondern es geht um alles. Es geht um das Universum. Es geht um die gesamte geschöpfliche Welt des Himmels und der Erde. Alles. Alles ist in diesem Plan mit eingeschlossen, sagt er jetzt hier. Was soll denn passieren mit diesem Universum? Es soll, so heißt es hier, zusammengefasst werden in Christus. Gebündelt werden in Christus. Das ist ein ganz eigenartiges Wort, was uns hier der Apostel Paulus mitteilt. In diesem Wort steckt nämlich das Wort vom Haupt drin, vom Zusammenhaupten. Manche übersetzen auch aufhaupten oder andere sagen zusammenführen unter einem Haupt. Ganz verschiedene Ausdrücke haben sie dafür. Was geschehen soll, ist also, dass in Christus alles zusammengefasst wird. Einmal noch gebraucht der Apostel Paulus dieses Wort, Römer 13, Vers 9, wo er sagt, das ganze Gesetz, die ganzen Gesetze sind in einem Gesetz zusammengefasst. In einem Gesetz zusammengebündelt, nämlich dem Gebot der Liebe. Das ist gemeint. Zusammenfassung unter einem Haupt. Unter dem Haupt des Christus. Christus, das ist das Haupt und seine Gemeinde. Und unter diesem ganz speziellen Christus aus Haupt und Gemeinde fasst er die gesamte schöpferische Dimension Himmels und der Erde zusammen. Das ist ja stark. Nur, die spannende Frage stellt sich natürlich, was heißt das denn? Was heißt das denn, wenn hier in der Bibel steht, in Christus soll alles zusammengefasst werden, was da so gibt. Alles zusammengefasst werden, was im Himmel und auf Erden ist. Wie diese Zusammenfassung geschieht und was sie alles beinhaltet, das sagt hier in Epheser 1, Vers 9 und 10 der Apostel Paulus nicht. Aber wir wissen ja aus anderen Textbelegen, wie der Apostel Paulus das sich denkt. Wie ihm das Gott geoffenbart hat, wie das aussehen soll, die Zusammenfassung unter diesem einen Haupt, unter diesem Christus. Wir wissen ja, dass in 1. Korinther 15 es heißt, dass alle Herrschaft unter Jesus zusammenkommen soll. Wir wissen, dass in Philipper 2 es heißt, und der Chor hat es uns auch nochmal zugesungen, auch vorhin die Kinder haben es deutlich uns hineingesungen in unsere Botschaft, dass in diesem Christus alle Knie sich beugen werden, alle. Nun ist ja die spannende Frage, wie das geschieht. Man kann ja verschieden die Knie beugen, nicht wahr? Man kann ja die Knie beugen, indem man tatsächlich einen hinten reingetreten bekommt. Dann beuge ich auch die Knie. Ja, warte mal, jetzt geh endlich auf die Knie und einer tritt nach hinten rein, dann knallst du auch noch runter. Oder ich gehe auf die Knie im Sinn der notwendigen Akzeptanz. Ich kann halt nicht anders. Ich muss akzeptieren, das ist Jesus der Herr. Aber das ist doch nicht gemeint im neuen testamentlichen Denken, dass ich meine Knie beuge. Nur im Sinn der Akzeptanz. Oder dem Sinn, dass er mir hinten durch den Engel noch einen reintritt, damit ich auf die Knie gehe vor ihm. Das ist doch nicht gemeint. So, wir wissen doch, wie er es vorhat, wie er bei uns zu seinem Ziel kommen will. Haben wir das denn vergessen? Wie möchte der Sohn Gottes mit den Menschen zum Ziel kommen? Indem er es ihnen so deutlich vorhin stellt, sie faktisch runterknallen? Er ist so zu den Menschen gekommen, heißt in der Parallelstelle Kolosser 1, Vers 20, dass er das All versöhnt hat. Das war doch seine Methode. Wie sind Sie zum Glauben an Jesus gekommen? Warum sind Sie und ich denn bei Jesus? Wie hat er Sie denn überzeugt? Womit denn? Mit dem Faszinosum seiner Liebe. Das war's doch. Und wir halten diesen Jesus fest. Je länger, desto mehr. Weil wir bei ihm eine Liebe verspüren, eine Liebe erfahren, um eine Liebe wissen, wie wir sie nirgends sonst im ganzen Universum kriegen, als nur bei ihm. Diese einzigartige, unübertroffene Christusliebe. Und deswegen ist der einzige Weg, wie alles zusammengeführt werden kann unter ihm, dass der Sohn Gottes nicht vorher aufhört, als aus Liebe ein jedes Geschöpf seine Knie beugen wird vor ihm. Da geht er hin. Dafür hat er alles getan. Dafür hat er alles getan. Hierüber 5 heißt es, so wie sie in Adam zur Sünde geführt wurden und damit zum Tod, so werden sie in Christus zur Gerechtigkeit geführt, zum Leben. Er hat alles getan. Wie macht er das denn? In der Erfüllung seiner Zeiten. So, und jetzt muss ich mich nicht konzentrieren auf die kommenden Zeiten. Jetzt konzentriere ich mich auf diese Zeiten, der ich bin. Und was ist das für eine Zeit? eine Zeit der Gnade, sagt der Apostel Paulus. Jetzt ist die Zeit des Heils. Und was geschieht in der Zeit des Heils? So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt und sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Das, was er in Christus getan hat, das nimmt für euer persönliches Leben in Anspruch. Das ist die Botschaft. Und deswegen sitzen Sie doch hier und bin ich da, weil uns diese einzigartige Botschaft von der Versöhnung erreicht hat. Das ist sein Plan. Alles zusammenzuführen unter diesem einen Haupt. Alles. Teil A. Teil B wird ein bisschen kürzer, keine Sorge. Paulus, warum? Warum? Was soll das jetzt? Gut, das weiß ich jetzt. Wunderbar. Danke, ich bin informiert. Aber was heißt das denn jetzt? Verstehen Sie, einen mit den verklärten Augen, von dem ich am Anfang sprach, die haben dann verklärte Augen, aber im Grunde genommen ändert sich in ihrem Leben nichts. Und die anderen, die sowieso nicht anfangen können, die finden das eher so, wissen Sie, wie so Brüssel oder wie Berlin. Die machen da irgendwas, irgendeinen Plan, irgendeinen Rahmen, aber hoffentlich bleiben die weit weg mit ihrem Plan und ihrem Rahmen. Kommen gar nicht in mein nahes tägliches Umfeld hinein. Paulus, was soll das? Warum sagst du uns das? Schon eher das alte Beispiel von den drei Steinmetzen. Das kennen die meisten von Ihnen, denke ich. Erinnern Sie sich dran? Drei Steinmetze haben dieselbe Aufgabe. Alle drei bearbeiten einen Stein. Und sie fragen alle drei Steinmetze, was machst du da? Und der erste Steinmetz sagt, ich bearbeite einen Stein. Und der zweite Steinmetz sagt, ich erfülle einen Auftrag. Und der dritte Steinmetz sagt, ich baue einen Dom. Verstehen Sie, alle haben die gleiche Aufgabe. Alle haben den gleichen Stein. Alle haben das gleiche Werkzeug. Und doch hat der Letzte, hat diesen übergeordneten Plan begriffen. Der hat verstanden, dass das, was er da so tut, als ganz normales ebenso tut, hineingeordnet ist in einen größeren Zusammenhang. Und das gibt seiner Tätigkeit, seinem Leben, seinem Alltag, seinem ganzen Befindlichkeit einen total anderen Horizont. Das geschieht ja schon ganz schlicht auf der Ebene der langen Steinbacher Höhe in unserer Mitarbeiterschaft. Ich sage das spüren Sie den Leuten ab. Ob was für eine Steinmetzorte unterwegs ist. Die haben alle ihren selben Stopp und ich sage ihnen, sie spüren denen das ab, was sie für eine Sorte von Mensch sind. Die einen sagen, ich baue eben an einen Stein und der nächste hat dann noch einen Auftrag von oben bekommen und es gibt einige, die auch noch an einem Dom in Anführungszeichen arbeiten, die begriffen haben, das, was ich da mache in diesem Haus, in diesem Dienst, ist hineingeordnet in den großen Zusammenhang der Verwirklichung der Pläne Gottes und deswegen mache ich da mit. Deswegen bin ich genauso müde. Deswegen bin ich genauso schlapp. Deswegen ärgert mich auch manches. Aber es ist ein ganz anderer Horizont, in dem das dann abläuft. Paulus, kann das sein, was du da erreichen möchtest? Paulus ist der tiefen Überzeugung, echtes Wissen verändert. Verändert mich in meiner Persönlichkeit. Und wenn ich dieses Lied singe am Anfang des Epheserbriefes, dann geschieht nach dem Denken des Apostels Paulus ein Doppeltes. Zum einen wird mein Gott gelobt und gepriesen. Und zum anderen geschieht bei mir eine geistliche Erinnerungsfunktion. Ich begreife wieder neu, das muss immer und immer und immer wieder geschehen im Leben von uns Jesusleuten, dass wir in diesen größeren Zusammenhang eingeordnet werden und das in einer anderen Dimension sehen können. Das ist wie so eine Art Firmenphilosophie, die uns der Apostel Paulus hier überreicht. Eine Art Leitbild Gottes. Da will ich hin und da darfst du mitarbeiten. In den vergangenen Tagen hatten wir ja Daniel Yachav unter uns, diesen Pastor aus Tiberias, und er hat uns ja wirklich bemerkenswerte Vorträge gehalten über Jesus im Alten Testament. Und er sprach an einer Stelle, das ist bei mir hängen geblieben, von den Etiketten, die wir manches Mal so umhaben. Also Etiketten, an denen man uns erkennen kann oder eben das Volk Israel erkennen kann. Und dieser Gedankengang von dem Etikett, der kam mir wieder, als ich hier Epheser 1 gelesen habe. Manch einer von uns, der hat das falsche Etikett um. Und wenn er jetzt Epheser 1 liest, die Verse 9 und 10, dann zieht er dieses Etikett aus, das er sich da umgehängt hat, was für ihn Christsein bedeutet und sieht neu, welches Etikett eigentlich zu ihm gehört. Und ich möchte einfach noch so ein paar Schneisen Ihnen schlagen zum Nachdenken, mit welchen Etiketten so manche von uns unterwegs sind, die dem aber nicht standhalten, wenn wir hier dieses Bild aus Epheser 1, 9 und 10 vor uns sehen. Das erste Etikett, mit dem manche so rumlaufen, das ist, dass sie so eine Art Herrscherelite-Etikett umgehängt haben. Nicht wahr? Wir sind die Erwählten, wir sind die Erlösten, wir sind die Spezialtruppe Gottes, weicht zur Seite. Das würden Sie natürlich nicht so sagen, aber so leben Sie und so empfinden Sie sich auch. Und manchmal machen Sie sogar noch so Ihre Spezialtruppe innerhalb der Gemeinde Jesu auf und dann nochmal innerhalb. Und immer kleiner wird die Spezialtruppe der Spezialtruppe dieser ganz besonderen Herrscherelite, die es dann eben sein soll. Paulus denkt anders. Das ist doch nicht das Etikett, was wir umhaben. Das Etikett, was wir umhaben, ist das Etikett der dankbaren Kinder, der Söhne und Töchter Gottes. Die sagen, was ist uns für ein unglaubliches Glück widerfahren, dass wir Glieder am Leib des Christus sein dürfen. Und dass wir uns nicht anpassen im Sinn einer Weltharmonie, aber auch nicht im Sinn einer Weltverachtung, sondern wir sehen uns als eine Staffel im Programm des genialen Bauzeitenplanes unseres Gottes. Und dann habe ich keinen so einen geistlichen Numerus Clausus, den ich irgendwo anlege, sondern ich erlebe mich als einer, den die Gnade gefunden hat. Wer den Bauzeitenplan Gottes begriffen hat, wer das hier eingeatmet hat, seine geistliche Existenz, der wird diesen süffisanten Hochmut, der sich manchmal bei uns da durchschleicht, rigoros bekämpfen und sich daran erfreuen, dass er in Christus seinen Stand hat und etwas sein darf zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Manche, die haben aber auch das Etikett um, dass sie eine Kämpfertruppe sind für die Königsrechte. Die sagen sich, aha, so soll es sein. Wir müssen das Reich des Christus aufrichten. Krempelt die Ärmel hoch, gebt uns die geistlichen Waffen. Wir schaffen das schon. Ich erinnere mich an diesen Versuch, bis zum 2000. Geburtstag Jesu Christi diese Welt zu evangelisieren. Was für ein Irrsinn angesichts der Heilsaussagen des Neuen Testamentes. Das geht doch nicht. Ja, ich weiß, dass das Glaube an Jesus auch ein kämpferisches Element hat, das weiß ich. Ich weiß um diese geistige Waffenrüstung, die wir von Himmelfahrt erwähnt haben. Ich weiß um das Bild im 2. Timotheus 2, sei ein guter Soldat, ein guter Streiter Jesu Christi, das weiß ich. Aber doch nicht so, als ob ich die Rechte Jesu Christi verwirklichen müsste, als ob es so wäre, ganz sicher ist das noch nicht, wie die Welt ausgeht. Gott sei Dank hat er mich und noch ein paar andere, die machen es dann schon. Das ist doch nicht die Perspektive. Das Etikett hängen wir uns doch nicht um. Sondern wir wissen doch, was für Typen wir sind. Wir wissen doch, was für Kämpfer in Anführungszeichen wir sind. Und wir verlassen uns auf was ganz anderes. Wir verlassen uns darauf, dass es heißt, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Und das gilt gerade dann, wenn ich mich gar nicht so siegreich fühle. Wenn ich ziemlich schwach bin. Wenn ich ziemlich am Ende bin. Apostel Paulus schreibt diesen 2. Korintherbrief, diesen Brief, wo im 12. Kapitel dieser uns so wichtige Satz steht, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. Den schreibt er genau dann, wo er im 1. Kapitel sagt, wir waren so dermaßen verzagt, dass wir am Leben verzweifelten, wir hatten keinen Mut mehr. Verstehen Sie, da sehen Sie am Anfang nicht den voll ausgerüsteten paulinischen Soldaten stehen. Da sehen Sie einen Mann sehen, dem die ganzen physischen und psychischen und geistigen und geistlichen Kräfte abgesogen sind. Da ist nichts mehr da. Aber eins weiß er, Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Das weiß er. Und das Etikett hängt er sich um. Und da kann er in aller Schwachheit, in aller Niederlage sich darauf verlassen, du wirst dein herrlich Werk vollenden. Universal und auch in mir. Aber wir haben auch nicht das Etikett um, das wäre das Dritte, dass wir so eine Art Kriecherabteilung sind. Es gibt ja so eine Sorte von Christen, die entschuldigt sich permanent für ihre Existenz. Ja. Nach dem Motto, Entschuldigung, wir dürften eigentlich gar nicht mehr da sein und es gibt noch so ein paar Restexemplare einer dinosaurierähnlich noch nicht ganz ausgestorbenen Rasse, die an Jesus Christus glauben und beständig sich entschuldigen über ihr Hiersein und vergessen völlig, dass der Auftrag derer, die in Christus ist, Salz zu sein und Licht zu sein, mitten in dieser Welt. Einer der Ausleger hat gesagt, das, was hier Paulus macht, ist doch geeignet, wesentliche Begründungen zur Überwindung eigener Schwäche und Unsicherheiten zu liefern. Schöner Satz, typischer Theologensatz. Ich weiß nicht, ob dieses geeignete Mittel bei Ihnen ankommt. Ob Sie begreifen, wenn ich das sehe, was hier Paulus vom großen Plan des Sohnes Gottes sagt, dann kriege ich eine andere Perspektive für mich und für Gemeinde Jesu. Ich weiß nicht, was Sie für ein Bild haben von der Gemeinde Jesu. In all ihrer Schwäche, in all ihrer Vorfindlichkeit, in all ihrer Not ist sie doch nicht die kleine verlorene Schar im großen Weltgetriebe, Sonst ist die entscheidende Einheit, durch die der Sohn Gottes das Haupt diesen Plan zu seinem Ziel führen wird in den kommenden Zeitaltern. Das gibt eine ganz andere Denke. Und dann fangen wir tatsächlich an, Verantwortung wahrzunehmen, mutig zu sein, nicht aus uns heraus, sondern aus dem Wissen um Jesus Christus und geistliche Gestaltungskraft prägen zu lassen in dem Koordinatensystem, in dem das Gott uns hineingestellt hat. Wir gehören dem, unter dem das All zusammengeführt werden wird. Das muss man wieder einmal atmen. Aber wir sind auch, und das wäre das Vierte, keine gemütliche Clique. Also nach dem Motto, oh schön, dass wir uns haben. Nett. Wenn noch ein Hai dazukommen will, dann soll er das machen. Aber ansonsten haben wir in uns eigentlich genug. Nein, das geht nicht. Ja, ich weiß, Gott macht keinen Stress, Gott macht keinen Aktionismus. Aber Epheser 1, 9 und 10 aufgenommen hat. Wer um den Plan dieses Gottes weiß, wer um die Ziele dieses Gottes weiß und wer in Jesus Christus seinen Stand hat, der kann doch gar nicht mehr anders, als mit dem bisschen Leben, das er uns gegeben hat, diesem Gott dienen. Und die, die schon länger hier so auf der La Höhe durchmarschieren, so die letzten 40 Jahre, die können noch mal nachgucken, irgendwo bei ihnen im Wohnzimmerschrank stehen garantiert noch die Predigten des ersten Hausvaters hier vor der Langensteinbacher Höhe, Robert Schad. Und gucken Sie mal nach, was der geprägt hat über Epheser 1, 9 und 10. Fast die Hälfte der Predigt ist seelsorgerliche Ermutigung, aufgrund dieses Heilsplanes sein Leben jetzt ganz dem Christus zur Verfügung zu stellen und ihm zu dienen. Wer das in sich aufgenommen hat, der kann doch eigentlich im Tiefsten nur peinlich berührt sein über das, was wir so Tag für Tag uns leisten, über welchen Kleinkram, über welche wirklichen Peanuts wir uns aufregen und wir neu wieder uns hineinstellen lassen dürfen, einen ganz anderen Denkhorizont. Herr, verzeih mir, dass ich so kleinkariert bin, dass ich mich so nerven lasse von allen möglichen Dingen, die im Rahmen deines Denkens doch eine ganz andere Positionierung bekommen. Und schenk, dass du das bisschen Leben, was ich habe, tatsächlich kriegst. Das ist es. Und noch ein Fünftes, wir haben auch nicht das Etikett um, dass wir eine verlorene Einheit wären. Das kann ja auch sein. Manch einer kommt sich als Christ so schrecklich verloren vor. So denkt so, irgendwo boomt sicherlich das geistliche Leben, nicht wahr? Irgendwo, da ist so richtig was los, da kommt Gott zu seinem Ziel, da ist so richtig der brummt der Bär. Aber bei mir, wo ist geistliches Leben? Bei mir, in meinem Alltag, in meinen kleinen Koordinaten, in denen ich lebe. Und deswegen ist es ganz entscheidend wichtig zu hören, es wirklich deutlich zu hören, wer das begriffen hat, dass Gott seinen Plan hat, indem er alle zusammenführen will unserem Haupt in Christus, der weiß, dass er auch für ihr, für dein, für mein persönliches Leben seinen Plan hat. Es gehört für die großen Entdeckungen, dass der Apostel Paulus am Ende des ersten Korintherbriefes Kapitel 15, wo er dieses fantastische Panorama der Zukunftsgeschichte uns präsentiert, ganz am Schluss, als Fazit der gesamten heilsgeschichtlichen Auslegung sagen kann, weil ihr das nun wisst, liebe Brüder, darum seid stark, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Non frustra, sagt Lateiner. Non frustra, das ist es doch. Nicht vergeblich, Schwestern und Brüder. Da kann das Koordinatensystem so dermaßen kleinkariert sein, dass ich sagen, das ist schon gar nicht mehr denkbar, dass der Herr mich noch hier sieht. So klein ist meine Welt geworden. Vielleicht ist Ihre Welt so klein, dass Sie gerade noch in einem Bett Ihre ganze Welt unterbringen. Vielleicht ist Ihre Welt so klein geworden, dass Sie gerade noch in Ihrem Zimmer, gerade noch in Ihrer Wohnung unterwegs sind. Vielleicht sind die Koordinaten, in denen Sie leben, so dermaßen bedrängend. Und es gilt non frustra, nicht vergeblich in dem Herrn. Und dann fangen wir hinein zu investieren. Oder wie wir es gesagt haben, dem Psalm 126 gestern, hinein zu säen, das, was er uns anvertraut hat. An Gaben, an Gutem, an Treue, an Liebe, an Hingabe. Es gibt so viele Beispiele, wo ich das denke. Non frustra. Wenn ich an Non frustra denke, an nicht vergeblich, dann sehe ich immer eine Frau vor mir, die eine ganze Reihe von Kindern hat, mit einem wirklich unmöglichen Mann verheiratet ist. Und die versucht da ihren Weg zu gehen, als geistliche Frau ihren Weg zu gehen. Und die wurschtelt sich seit Jahr und Tag durch. Verstehen Sie, deren Leben kriegt nie den großen Wurf. Nie. Es ist ein einziges Chaos, ein einziges Auf und Ab. Nichts ändert sich. Non frustra. Non frustra. Nicht vergeblich. Da denke ich an die gerade noch ihre Hände falten können. Und sich kaum konzentrieren können, während sie beten. Weil das bisschen Kraft, das bisschen physische und psychische Kraft, was sie noch haben, das reicht nicht lang. Und dann manchmal traurig sind, weil sie so äußerlich gar nichts mehr mitkriegen von der Dynamik und der Bewegung des Werkes und der Gemeinde. Und dann gilt non frustra, nicht vergeblich. Mit hineingenommen den großen Plan unseres Gottes. Das ist es doch. Und deswegen sagt uns das der Apostel Paulus. Deswegen. Deswegen stellt er an den Anfang dieses Briefes dieses einzigartige Lied. Dass wir auf der einen Seite diesen Gott loben und ihn anbeten mit allem, was wir haben. Und auf der anderen Seite es diese Wesensveränderung gibt durch Erinnerung an das, was er uns da zeigt und sagt und schenkt. Er ist es, der seinen großen Plan sich vorgenommen hat. Und er ist, der diesen großen Plan zu Ende geben wird. Und deswegen hängen wir uns das richtige Etikett um. Und das richtige Etikett, das ist zum Beispiel das, dass Johann Christoph Blumhardt sich umgehängt hat. Der Mann, der in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag feiert. Dieser Mann, der eine ganz schwierige Pfarrstelle bekommen hat. Und das war schwierig, absolut schwierig. Und dann kam dieser Fall mit dieser okkult belasteten Frau noch mit dazu. Echt schwierig. Und dann hängt er sich das richtige Schild um. Das Schild derer, die Epheser 1, 9 und 10 für sich verstanden haben. Und sagt für sich und für die Gemeinde Jesus seiner Zeit und auch für ihr und mein Leben, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Denn alles ist nach seines Todes Macht in seine Hand gestellt. Nachdem am Kreuz er ausgerungen, hat er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Und deswegen hängt um sein geistliches Leben das Etikett, ja, Jesus siegt, wir glauben es gewiss und glaubend kämpfen wir. Wie du uns führst durch alle Finsternis, wir folgen Jesus dir. Denn alles muss vor dir sich beugen, bis auch der letzte Feind wird schweigen. Ja, Jesus siegt. Mit dem Etikett gehen wir die nächste Woche und preisen den Gott, der sich festgesetzt hat, und vorgenommen hat in Christus, das gesamte Universum unterm Christus zusammenzuführen, was im Himmel und auf Erden ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Soweit es Ihnen möglich ist, bitte ich Sie zum Gebet aufzustehen. Vater, wenn wir dieses Wort gehört haben, wo sollen wir anfangen, wenn wir in deine Gegenwart treten? Vielleicht fangen wir so an, dass wir dich bitten, um Jesu Willen bitten, vergib uns diese eigenartigen Etiketten, mit denen wir rumlaufen. Vergib es uns. Und stell uns neu hinein diesen Horizont dieses wunderbaren Wortes. Dass es für uns nicht nur einfach ein netter theologischer Satz der Bibel ist, sondern dass es für uns dein Masterplan ist, deine Firmenphilosophie, dein Leitbild, dein Zielgedanke, das du dir vorgenommen hast, alles unter dem Christus zusammenzuführen. Und wir möchten dich gerne bitten, dass wir das Neue für uns hören und begreifen und aufnehmen können. Nimm uns hinein, dass wir unser Leben dir weihen. Lass uns verstehen, dass du es bist, der alles mit hineinordnet in seinen Plan. Lass uns das erkennen, dass wir das mit einbringen dürfen, was du uns anvertraut hast. Manches Mal in ganz schwierigen, kleinen, unübersichtlichen Situationen. Du bist der Herr unserer Lage. Und so bitten wir dich, dass du auch in der kommenden Woche uns an dieses Wort erinnerst. Wir bitten dich, dass es lebendig wird. und dass wir, wenn wir an dieses Wort erinnert werden durch deinen Heiligen Geist, das richtige Etikett umhängen, und dem wir leben, was unser Firmenzeichen ist, mit dem wir auch miteinander umgehen und uns aufeinander hinweisen, dass du der Herr bist, der seinen Plan festgelegt hat nach seinem Wohlgefallen, im Christus gewählt hat.